bin auf der Sonnenseite dieser Welt. Meine große Leidenschaft sind Tiere. Leute fragen immer, warum fährst du immer zu denselben Plätzen? Ja, es ist ja jeder Tag anders. Ich finde, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, über sein Leben zu entscheiden. In meinem Alter ändern sich die Menschen nicht mehr.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerian, Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Wildlife-Fotografin Michu von Beschwitz in ihrem Zuhause in München. Hallo, liebe Michu.
Hallo, liebe Tanja. Freue mich, dass du hier bist.
Du bist 1948 in Wiesbaden geboren, Sternzeichen Krebs, hast eine 3 Jahre ältere Schwester. Deine Mutter Eva Maria Rommenhöller, Jahrgang 21, stammt aus der österreich-ungarischen Familie Grimus Edle von Grimburg und heiratete 1942 mitten im Krieg deinen 1915 geborenen Vater, Werner Freiherr von Beschwitz, der als Major einer Panzereinheit diente und für seine sogenannten Leistungen mehrfach ausgezeichnet wurde. Schließlich wurde ihm 1944 von der Wehrmacht das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Nach Kriegsende 1945 kam deine Schwester Marion auf die Welt und deine Eltern wurden in Wiesbaden ansässig, wo dein Vater ein Reiseunternehmen gründete. 4 Jahre nach deiner Geburt wurde die Ehe deiner Eltern bereits wieder geschieden. Beide hatten Affären und schließlich zog deine Mutter 1952 mit euch zusammen nach Bad Driburg, nähe Paderborn, zu ihrem neuen Mann, einem vermögenden Unternehmer in der Kohlensäureindustrie. Dort besuchtest du eine Klosterschule. Wie war das denn in den 50er Jahren als Scheidungskind? Konntest du trotz der Trennung denn viel Zeit mit deinem Vater verbringen? Und wie nah wart ihr euch bis zu seinem Tod 2011? Er ist ja mit 96 Jahren gestorben. Wie war das für dich?
Ich habe leider gar keinen Kontakt. Ich erinnere mich an überhaupt kein Zusammenleben mit ihm, weil er ja auch viel weg war. Also diese Zeit war eigentlich eher mit meiner Mutter, die ein Einrichtungshaus geleitet hat. Und ich hatte eine Kinderschwester, mit der ich Lampen ausgetragen habe. Und sonst kann ich mich da eigentlich nur erinnern an einen hohen Schrank, wo wir amerikanischen Kaugummi gehabt haben. Und sonst kann ich mich wirklich ganz wenig an diese Zeit erinnern. Also deswegen war der Umzug nach Westfalen eigentlich sehr schön, weil das war ein Dorf mit 200 Einwohnern und da war die Familie Rommenhöller König, weil alle dort, wenn sie nicht Bauern waren, dort in der Firma gearbeitet haben. Also da war man jemand und wir haben eine sehr schöne Kindheit gehabt, umgeben von Kühen. Und das war auch alles sehr schön, bis ich dann etwas älter wurde und das mir dann ein bisschen langweilig wurde da.
Aber trotzdem nochmal zurück zum Scheidungskind. Du bist ja dann auch irgendwann in die Schule gekommen. War das nie ein Thema, dass deine Eltern geschieden waren oder wussten diese Kinder in dem neuen Ort, wo du hingezogen bist, gar nicht, dass das gar nicht dein leiblicher Vater war?
Das war nie ein Thema. Mein Stiefvater war wie unser Vater. Er war zwar super streng, aber ja, das war einfach ganz, ganz einfach.
Und hast du dann deinen leiblichen Papi überhaupt nie mehr gesehen?
Doch, wir mussten alle 2 Jahre zu ihm und seiner neuen Frau nach Neuenbürg fahren, nach Weihnachten, weil am 26. Dezember ist der Geburtstag meiner Mutter. Und da waren wir immer noch bei ihr. Sie hat diesen Kontakt nicht wahnsinnig unterstützt, weil sie wollte eigentlich, dass wir Kinder, da mein Stiefvater selber keine Kinder haben konnte, unterstützen und wollte nicht, dass da noch eine andere Person dazwischen kommt. Und deswegen mussten wir ein bisschen widerwillend dorthin fahren. Es war immer wahnsinnig langweilig. Wir haben eigentlich nur Rommi gespielt. Es gab kein Kino, es gab kein gar nichts. Wir haben sehr wenig Kontakt gehabt über Jahre. Seine Frau, die auch keine Kinder hatte, war eigentlich lieber mit ihm alleine. Und sie haben eigentlich so das Leben eines Botschafters geführt. Viele Gäste, sie sind ja dann in Bonn gewesen, er ist immer alle 4 Jahre umgezogen von, ich weiß nicht, wo die überall waren. Zum Schluss war er ja Protokollchef im Verteidigungsministerium unter Schröder. Dann hat er das Reiseunternehmen wieder aufgegeben und ist doch zum Militär zurück, obwohl er gesagt, das wollte er nie machen. Er war auch nicht auf meiner Hochzeit. Er war zwar eingeladen, aber er ist nicht gekommen. Und erst in den späteren Jahren habe ich dann wieder Kontakt mit ihm aufgenommen, als sie dann nach Baden-Baden gezogen sind. Und da habe ich ihn öfters gesehen. Aber das war im letzten Viertel seines Lebens.
Mhm. Und hat in dem letzten Viertel deines Lebens je dein Vater mit dir über seine Kriegsjahre gesprochen?
Nein.
Mein Vater, Jahrgang 23, musste ja leider auch mit 17 in den Krieg und hat mir und meiner Schwester sehr oft über seine Erfahrungen, seine Gedanken, seine Gefühle erzählt. Hat sich dein Vater auch so geöffnet?
Nein, er wollte eigentlich über den Krieg gar nicht reden. Nicht? Ich war ja dann auch nicht sehr lange, dann bin ich ja mal, weiß nicht, eine Woche da gewesen oder so. Wir haben über, ich habe öfters das Thema angebracht, aber er wollte eigentlich nicht darüber reden.
Und wie nah wart ihr euch überhaupt dann gekommen bis zu seinem Lebensende?
Ja, näher. Ich schaue auch eher aus wie er, aber ja, wir waren, ja, ich glaube, er hat es sehr genossen, dass ich in den letzten Jahren dann noch öfters zu ihm gekommen bin. Und, aber im Ganzen, er hat auch nie was für uns getan, nicht? Er hat finanziell uns nicht unterstützt. Und ich glaube, es war ihm bequem und vor allem seiner Frau, so wenig wie möglich Kontakt zu haben.
Mhm.
Und da wir ja ein ausgefülltes Leben hatten mit meinem Stiefvater und meiner Mutter, hat uns das nicht so wahnsinnig berührt.
Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob dich das verletzt hat, ob dich das
Nein.
traurig gestimmt hat.
Nein.
Hast du denn auch Gedanken zu seiner Militärvergangenheit? Also dieses Ritterkreuz, was er ja von der Wehrmacht verliehen bekommen hat, bedeutet ja auch das Wissen, dass er mit dieser Panzertruppe auch sehr viele Menschen töten musste. Nicht töten wollte, aber wahrscheinlich töten musste. Ist das für dich irgendwie mit einem, sagen wir mal vielleicht, ich würde nicht sagen Scham, aber ist da irgendwas in dir, wo du sagst, vielleicht hätte er dieses Ritterkreuz auch ablehnen können oder müssen? Oder also wie stehst du dazu?
Ja, wenn Krieg ist, ist alles ganz anders. Du verteidigst dein Land, nicht? Und er hat seine Kumpanen verteidigt, von denen sehr wenige überlebt haben. Und da gehört das einfach dazu. Aber wir haben nie darüber wirklich gesprochen, weil nach dem Krieg hat er gesagt, hat er die Uniform aufgehängt, hat gesagt, nie wieder Uniform. Ist aber dann doch letzten Endes doch wieder zurückgegangen und war dann eben im Verteidigungsministerium.
Also für dich ist es wahrscheinlich ähnlich wie für mich etwas, wo ja diese Männer gar nicht drum herum kamen. Also ich nehme mal an, auch als er das Ritterkreuz verliehen bekommen hat, da war ja noch Krieg, 1944, dieses höchste Ritterkreuz. Da ist natürlich alles ganz außer Frage, dass man sich hat wehren können. Ja, sonst wären wir wahrscheinlich erschossen worden oder umgebracht worden. Aber du hast nicht gespürt, dass er da irgendwie, sagen wir mal, ein Trauma hat.
Nicht bis zu seinen letzten Stunden im Tod. Er wollte nicht drüber reden, weil er hat natürlich sehr viele Dinge gesehen, die man versucht, aus seinem Gehirn zu verbannen, nicht? Weil es ja doch irgendwie schreckliche Zeiten waren. Er war ja überall an der russischen Front, sibirischen Front. Ein Orden hieß der Gefrierorden. Ich habe eine ganze Kiste von Medaillen, es sind sicher 17. Und er hat auch das Eiserne Kreuz in Gold hat er auch bekommen. Also er war auch hoch dekoriert. Und er wäre auch General geworden, wenn er nicht nach dem Krieg dann entschieden hätte, er wollte nicht mehr zum Militär.
Nach einer glücklichen Kindheit und Jugend mit deiner Mutter, die daheim war, und einem netten, aber sehr strengen Stiefvater, wie du sagst, bist du 1966 als 17-Jährige als Au-pair-Mädchen nach London, um ein bisschen besser Englisch zu lernen. Du bekamst von deinen Eltern nur 5 Euro Taschengeld pro Woche und musstest sogar über diese kleine Summe noch Buch führen. Um Wirtschaft und Französisch zu lernen, bist du dann 67 nach Neuchâtel in die französische Schweiz, nahe Genf, und hast dort die École de Commerce besucht. Anschließend zogst du 68 mit 20 hier nach München und arbeitetest zuerst für das Auktionshaus Ketterer und machtest dich dann mit einem eigenen Schmucklabel Bijou Michou selbstständig. Wie war das eigentlich mit den Männern in London, Neuchâtel, München? So warst du jetzt so ein junges, hübsches Mädchen. Warst du ganz die Brave oder warst du ganz die Wilde? Und hattest du überhaupt einen festen Freund?
Ich war eher die Wilde. Ich habe nichts anbrennen lassen. Weder in London, obwohl London war natürlich, da war ich etwas noch mehr gebunden an die Familie, wo ich gewohnt habe. In Neuchâtel war das dann schon anders, weil da waren wir sehr viel freier. Da hatte ich einen festen Freund über die meiste Zeit, wo ich da war. Und dann in München, ja, ich würde sagen, ich habe viele Freunde gehabt, viele Verehrer, viele Lovers, aber habe mich nie festgelegt.
Wie fühlte sich denn diese Zeit des Frauwerdens für dich an?
Das ist jetzt so eine Frage. Ich glaube, da schlittert man so rein. Das war für mich, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Das ist einfach, ist halt so gewesen.
War natürlich.
Ich habe da keine Probleme gehabt. Für mich war es wichtig, dass ich viel Spaß habe. Wir sind in München sehr viel ausgegangen, mindestens 4-5 Mal in der Woche. Zu dieser Zeit ging man aus und man zahlte ja nie was, weil die Männer haben immer gezahlt. Heute ist das anders, das sehe ich bei meinen Töchtern. Ja, wir sind die Aleckos und ich weiß nicht, P1 und wir sind sehr viel ausgegangen. Nicht? Das war eigentlich so. Das Wichtigste im Leben war, Spaß zu haben. 1972 sagte meine beste Freundin, du, ich habe da einen Mann in Bielefeld, den möchte ich, dass du ihn kennenlernst. Und der reist dann auch per Flug an. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Er wollte dann, dass ich aus dem Sündenfuhl München weggehe. Ich habe alles zusammengepackt, bin zu meinen Eltern nach Westfalen gezogen, nach Bad Driburg, Herste Bad Driburg, und habe ihn dann immer gesehen, wenige Male. Und sind dann auf eine Reise nach London, wo ich mit meinen Eltern unterwegs war, auf einem Kongress in Schottland. Dann haben wir uns in London getroffen, im Hilton Hotel. Das war das erste Mal, dass ich mit einem Mann in einem Hotel übernachtet habe. Und sind dann als Verlobte nach Hause gekommen. Also wir kannten uns, glaube ich, 1,5 Monate. Meine Eltern sind vom Stuhl gefallen, nicht? Und das war alles dann doch ein bisschen zu schnell. Und dann wurde die Hochzeit für Oktober geplant und Hochzeitskleid im Schrank, Einladung rausgeschickt. Die Hochzeit sollte in Österreich am Wolfgangsee stattfinden. Aber dann war das doch alles etwas zu schnell und dann ging die Sache in die Binsen, was natürlich ein ziemlicher Schock war, weil ich meine, ich hatte ja wirklich den Teppich unter den Füßen verloren, nicht? Weil ich war in München nicht mehr, bei meinen Eltern auf dem Dorf wollte ich auch nicht leben. Und dann hat eben meine Mutter und mein Stiefvater haben gesagt, also die muss hier raus. Und meine Mutter hat sich dann mit der Familie Henkel in Verbindung gesetzt und die haben mir ein Stage in einer Werbeagentur, einer der größten BBDO in New York vermittelt, was ja auch nicht so einfach ist, weil du musst ja ein Visum kriegen. Ne? Und dann bin ich also nach New York gezogen.
Aber wie war denn diese Demütigung für dich? Also dieser Rückzieher. Wird man diesen Schmerz jemals wieder los?
Es war schlimm damals. Und es war irgendwo auch seine Blamage. Und ich war total aus den Angel gerissen, nicht? Weil ich ja alles aufgegeben habe für ihn. Das war sehr schwer. Aber wir sind weiterhin in Kontakt geblieben und wir sind auch heute noch sehr gute Freunde. Aber das war sehr schlimm.
Und deine Eltern, die haben ja ein relativ gesellschaftliches, gehobenes Leben geführt. Es gab in eurem Haus viele Empfänge. Für die war das wahrscheinlich schon auch etwas gesellschaftlich Wichtiges. Ist das dann auch deinen Eltern so ein bisschen aufgestoßen, dass sie auch diesen Mann sozusagen ein bisschen verbannt haben oder nie mehr mit dem gesprochen haben?
Nein, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, da war vor allem mein Stiefvater, hat sich da von der besten Seite gezeigt. Und ich hatte auch in diesem Jahr drei Großelternteile verloren. Beide die Eltern meiner Mutter und meines Vaters. Und dann hat mein Stiefvater einen Brief geschrieben und anlässlich der Probleme der Familie ist die Hochzeit verschoben. Mein Verlobter damals wollte ich, dass ich in der Firma arbeite und bis er dann sich entschieden hat und da hat mein Vater gesagt, nein, auf Eis legen kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann bin ich nach New York. Und schon im Flieger ging es mir wesentlich besser. Also zu Hause habe ich ja nur geraucht und Puzzles gemacht. Schon auf dem Flug war irgendwo ja ein neues Leben. Und dann habe ich auch 3 Monate später schon meinen zukünftigen Mann kennengelernt.
Ah, das ist ja interessant. Also das heißt, die Liebe ließ nicht lange auf sich warten. Aber wie hat dich jetzt erstmal New York verändert? Was hast du dort über dich erfahren, was du noch vielleicht gar nicht so von dir wusstest? Das war ja für dich das erste Mal. Du warst vorher in Frankreich und also Schweiz und in England. Aber jetzt warst du ja doch wirklich weit weg von zu Hause. Hat das irgendetwas mit dir gemacht?
Nein, ich habe mich da sehr gut eingelebt. Ich hatte da auch meine eigene Wohnung. Und bin dann jeden Tag zur Arbeit gefahren. Und wie gesagt, ich habe ja dann auch Job gewählt. Dann war mein Trainee-Visa, lief aus. Aber die Werbung der ging es sehr schlecht zu diesem Zeitpunkt. Und sie konnten mich nicht weiter behalten. Und dann bin auch viel ausgegangen und habe immer wieder Leute gefragt, ist da irgendjemand, der mir einen Job geben könnte. Und dann habe ich eben einen jungen Mann kennengelernt, der war Partner bei Loeb Rhodes, einer Börsenfirma, Börsenmakler. Und James P. Morgan hieß der, so wie die Bank. Und der hat gesagt, ja, ich nehme dich. Und dann habe ich ein anderes Visum gekriegt und deswegen konnte ich bleiben. In der Abendschule bin ich dann ins Institute of Finance gegangen, um das Finanzwesen zu lernen und habe dann auch erstaunlicherweise das Certificate für New York und Chicago Stock Exchange bekommen. Also ich war dann Börsenmaklerin, obwohl ich das dann gar nicht mehr ausgeübt habe, weil ich ja dann auch weggehe. Aber das ist wieder eine andere Sache. Aber ich habe New York sehr genossen.
Du bist auf einer dieser schillernden Cocktailpartys der 70er Jahre in New York einem Anglo-Argentinier und Banker begegnet, der in Peru lebte und gerade auf Geschäftsreise in der Stadt war. Ihr habt die ganze Nacht getanzt, heftig geflirtet, aber es ist nichts weiter passiert. Dann folgte ein 3-stündiges inniges Telefonat und als er wieder in der Stadt war, hast du dich doch ein bisschen seiner Anziehung ergeben. Inmitten dieser totalen Verliebtheit kam aber dann der Schock, als er dir gestand, dass er verheiratet sei und 3 Kinder hat. Gerade dabei sei, mit seiner Familie von Peru nach Madrid zu ziehen. Da, wo er nämlich einen neuen Job angeboten bekommen hat. Aber die Liebe war so stark, dass du ihn dennoch nicht verlieren wolltest. Und so wurdest du 3 Jahre lang seine Geliebte, habt selten euch gesehen, einmal pro Woche telefoniert, aber 450 Liebesbriefe geschrieben. Gott sei Dank haben wir diese magischen Zeiten ohne Handy erlebt. Und dann seid ihr auch heimlich ab und zu miteinander verreist. Ich selbst war auch einmal 2 Jahre die Geliebte eines verheirateten Mannes mit 3 Kindern. Und mich hat diese Zeit emotional tief berührt, tief belastet und auch sehr an die Grenze meiner Kraft gebracht. In meinem Fall hat der Mann mir allerdings ein bisschen kleine Lügengeschichten erzählt und mir noch vor dem ersten Kuss erzählt, seine Ehe sei nicht mehr existent. Ich wollte das anscheinend glauben und konnte dann der Liebe nur schwer entkommen. Wie erging es denn dir als Geliebte in diesen 3 Jahren? Und was war schließlich das Geheimnis, dass er sich 1976 tatsächlich scheiden ließ und dich noch im gleichen Jahr standesamtlich heiratete?
Ja, es war eine sehr schwere Zeit, weil da gab es keine Handys und da gab es, wir hatten beide nicht viel Geld. Und er ist dann nach Madrid gezogen und ich hatte ja, das muss ich noch dazu sagen, er ist nach New York gekommen, wir haben uns eine Woche lang gesehen, wir haben alles gemacht, aber wir haben nicht miteinander geschlafen. Und er kam ja mit einer gemeinsamen Freundin auf diese Cocktailparty. Die habe ich aber nicht mehr angerufen und deswegen hatte ich keine Ahnung, als er bei mir auf dem Bett saß und mir sagte, you know, I have to tell you something. Ich sag, was ist das? Ich bin verheiratet. Da dachte ich, mir fällt nach all dem, was ich schon erlebt hatte vorher, nicht noch mal so eine Geschichte. Dann habe ich gesagt, warum hast du mir das nicht erzählt? Sagt er, ja, ich dachte, das wüsstest du von der Freundin. Habe ich gesagt, nein, mit der habe ich gar nicht telefoniert, weil die hatte mir auch jemand anderen schon vorher vorgestellt und ich wollte nicht, dass die jetzt glaubt, dass sich dann ihren Mann entspannt, obwohl sie mit dem gar nicht, da war nie was. Und dann begann eine sehr intensive Liebesgeschichte, die man normalerweise nicht so erlebt.
Ich würde trotzdem noch mal gerne von dir wissen, dieses Geliebte sein. Das hat ja auch, zumindest für mich war das so, auch eine Kränkung, die das in sich birgt, eine Demütigung. War das für dich anders? Hast du so ein bisschen die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, den krieg ich? Oder wie hast du dir denn das vorgestellt? Hast du daran geglaubt, dass er seine Frau verlässt?
Ja, also meine Freunde haben mir gesagt, er wird die Frau nie verlassen mit 3 Kindern. Das ist ein bisschen Blödsinn, dass du dich an den Mann hängst. Aber wir waren so verliebt und er hat mir jeden Tag lange Briefe geschrieben, außer Sonntag, da konnte er nicht schreiben. Aber das war nicht so, heute habe ich das gemacht und so weiter, sondern es waren reine Liebesbriefe. Er hat sie immer sehr, sehr gut geschrieben. Und das hat uns über Wasser gehalten. Und er hat natürlich versucht, ist er nach New York gekommen. Und und dann war das wie sowas erlebt man nicht, wenn man in derselben Stadt lebt. Nicht? Weil die Intensität, die ist einfach dann nicht da. Und wir haben dann wir uns nachts den Wecker gestellt, dass wir nur nicht zu viel Zeit verpassen, miteinander zu sein. Und es war eine sehr emotionelle Zeit, eine sehr intensive Zeit. Und ich meine, je länger das sich rausgestreckt hat, desto schwieriger wurde es. Weil ich meine, du tust nicht einfach so eine Frau mit 3 Kindern sitzen lassen, nicht? Dessen war er sich bewusst. Wir haben das dann 3 Jahre durchgestanden und aber zum Schluss war es schon, wo ich mir gesagt habe, nee, noch ein Jahr kann ich das nicht mitmachen.
Ja, und was dann, ist dann passiert?
Ja, dann ist er, das ist eine lange Geschichte, weil er und seine Frau, sie war Chilenin, Engländer, halbe Chilenin, und da war ein anderes Ehepaar, wo er Deutscher war und sie Die Frau war Finnin. Die Finnin bekam Leukämie und starb mit 27. Und mein zukünftiger Mann hat damals gesagt, die würden so gut zusammenpassen, weil seine Frau und dieser Mann wahnsinnig Reiter sind. Also Pferde, sind auch mit dem Pferd nach Madrid gezogen. Das wäre die ideale Kombination. Und meine Schwiegereltern haben zu der Zeit noch in Peru gelebt. Dazu muss ich noch sagen, mittlerweile hat sie natürlich rausgefunden, dass er ein Verhältnis hat in New York. Dann ist sie auch angereist. Also das war schon dramatisch und wir mussten zwischendurch immer in ein Hotel einchecken, weil es gab ja keine Telefone, sodass er eine Telefonadresse hatte. Also das war schon sehr, sehr mühsam. Und er hat dann seine Frau und die Kinder, wie war denn das, ja, nach Peru geschickt zum Besuch bei den Schwiegereltern. Und da hat sie dann diesen Mann noch einmal gesehen, die waren ja schon sehr befreundet und hat sich gedacht, ja, bevor ich jetzt mein Mann mich jetzt alleine sitzen lässt mit den drei Kindern, das wäre doch was. Und so ging das dann weiter, nicht?
Also sie hatte dann einen Freund, eben diesen Mann, ja, diesen Witwer, und hat sich mit dem zusammengetan, damit sie nicht diese Demütigung, alleine gelassen, genau, zu werden, erfahren muss. Jetzt hast du diesen Mann ja sozusagen endlich für dich gehabt. Und du hast es sogar gewagt, in seine Wohnung nach Madrid zu ziehen, wo er zuvor mit seiner Frau und seinen drei Kindern lebte. Sie heiratete dann kurz darauf diesen Witwer und lebte mit den Kindern weit weg von euch in Mexiko. Alle Möbel aus dieser Zeit waren dann auch noch in der Wohnung. Also die Hausangestellten waren auch noch die gleichen. Und nach einer Fehlgeburt mit Zwillingen und dadurch schwierigen weiteren Schwangerschaft kam im Februar 78 dann eure Tochter Vanessa in Madrid zur Welt. Endlich hattest du auch die Kraft, die Wohnung neu einzurichten, alle Möbel der Ex-Frau ausräumen zu lassen. Warst du wirklich glücklich dort in dieser Wohnung, in dieser Stadt? Also mich hätte das sehr belastet. Ich hätte das, glaube ich, nicht gekonnt. Also ich hätte so ein neues, unbelastetes Zuhause gewollt. Wie hast du denn das wieder durchgestanden?
Ja, das war eine schwere Zeit, weil in eine Wohnung zu ziehen, es war eine sehr schöne Wohnung, wo dir die Möbel überhaupt nicht gepasst haben und die Haushälterin noch von der Familie war, also die Betten waren sozusagen noch warm und ich sprach zu diesem Zeitpunkt wenig Spanisch. Also das war eine schwere Zeit. Vor allem, was schwer war, ist, dass in meiner kleinen Wohnung in New York, das war unser Nest, unser Liebesnest. Und dann ziehst du in eine große Wohnung, dein Mann geht ins Büro und kommt zwar mittags nach Hause. Es war nicht mehr ganz so romantisch für mich, nicht? Weil es war eine schwere Zeit.
Oder nicht mehr so aufregend.
Ja, es war nicht mehr so aufregend irgendwie.
Aber warum hast du nicht diese Kraft gefunden? Also ich wäre da erstmal, wenn ich da hingezogen wäre, gleich in der ersten Woche hätte ich alles rausgeschmissen. Du hast es ja erstmal so ausgehalten da. Du hast dich ja eigentlich sehr zurückgenommen.
Ich hatte gar keine Wahl. Wir hatten ja beide kein Geld. Er hatte kein Geld. Er musste ja auch seine Frau zahlen und die Kinder. Ich hatte auch kein Geld und meine Eltern, ja, die haben mich da auch nicht groß unterstützt.
Und weil du gerade sagtest, mein Mann, dann hat er dich auch geheiratet.
Ja, ja, dann haben wir, wir haben
vor dem Kind
sozusagen,
oder nach
dem sozusagen
Kind?
In Sünde gelebt von Januar bis Mai. Und dann haben wir ja in Deutschland geheiratet und sind dann wieder in die Wohnung zurückgegangen.
Also ihr habt vor der Tochter schon geheiratet gehabt.
Ich bin am Traualtar gewesen und wusste nicht, dass ich schwanger war. Ich war also auf meiner Hochzeitsreise schon schwanger und genau 9 Monate später wurde Vanessa geboren.
Wie war der Heiratsantrag?
ich kann mich an einen Heiratsantrag überhaupt nicht erinnern. Ach so. Das war einfach so fait accompli. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war. Das habe ich oft drüber nachgedacht. Hat er mir eigentlich einen Heiratsantrag gemacht? Nein, weil es stand gar nichts, das war gar kein Thema. Dass wir natürlich heiraten, war ganz klar. Es war nur eine Frage, wann wir heiraten können, weil zu diesem Zeitpunkt in Spanien gab es keine Scheidung. Seine Green Card in New York hatte er, aber er hat auch in New York nicht gelebt. Und er hat einen englischen Pass. Er hat auch nicht in England gelebt und deswegen konnten sie nur eine Scheidung in der Dominikanischen Republik bekommen. Und da ist dann seine Frau mit dem neuen Mann in die Dominikanische Republik geflogen, haben dort die Scheidung eingereicht und gleich geheiratet. Was natürlich für uns herrlich war. Und dann musste aber die Deutschen mussten erst die Dominikanische Republik Scheidung anerkennen und davon hing es ab, wann wir heiraten konnten. Und wir haben dann standesamtlich am 31. Dezember 1972 geheiratet und kirchlich dann im Mai, im folgenden Mai auch in Deutschland.
Also ganz mit Familie, mit Eltern und Eltern fanden das auch ganz gut, dass du diesen Mann geheiratet
ja,
hast?
Ja, die mochten ihn sehr gerne. Ich meine, ja. Mochten ihn sehr gerne. Es ist natürlich, ich glaube, Eltern hätten wahrscheinlich lieber jemanden gehabt, der noch nicht verheiratet gewesen wäre.
Der keinen Rucksack hat.
Nicht? Aber es ist nicht, aber sie haben sich nie gegen mich aufgelehnt und sie mochten ihn sehr gerne. Er war ein besonders charmanter Mann und hat alle um den Finger gewickelt. Also das war eigentlich kein Problem. Außerdem, da gab es gar nichts zu rütteln.
Mhm. Nein. Zur gleichen Zeit erlebte ja dein Mann nicht nur das Glück eurer Hochzeit, der Geburt eurer Tochter, sondern auch eine Tragödie. Bei seiner 9-jährigen Tochter aus erster Ehe wurde ein Gehirntumor festgestellt, an dem sie auch später gestorben ist. Das muss ja eine sehr, sehr schwere Zeit für ihn gewesen sein, auch so fern von diesem kranken Kind. Vielleicht hat er auch manchmal Schuldgefühle, weil er ja diese Familie verlassen hatte. Hast du dich in der Zeit auch manchmal schuldig gefühlt?
Ja, klar. Ich meine, ich war im Krankenhaus in Madrid und die Vanessa war gerade geboren. Und da bekamen wir den Anruf, dass sie so krank ist. Und sie auch in der Mayo-Klinik war in Rochester und man konnte sie auch nicht mehr operieren. Es war in einem Teil vom Gehirn, wo man nicht operieren konnte. Und meine Mutter kam dann und er hat uns abgesetzt in der Wohnung und er ist sofort nach Mexiko. Und dann sie war natürlich aufgeblasen durch das Cortison und dann hat man irgendwann das Cortison abgesetzt und dann ist sie gestorben. Also zur selben Zeit wie die Geburt war meiner Tochter Vanessa. Das war sehr hart. Ja, das war hart.
Wie durch eine Fügung wurde dein Mann dann 3 Monate nach der Geburt deiner Tochter nach London versetzt? Also du konntest weg von diesem Haus aus Madrid oder von dieser Wohnung, wo ihr dann auch ein sehr schönes Haus in Kensington gefunden habt. Ihr habt auch einen Freundeskreis ganz schnell aufgebaut, so ein bisschen in der Gesellschaft der Experts. Du führtest ein geselliges, aufregendes Leben. Und 1981 kam dann eure 2. Tochter, Selina, zur Welt. Du warst so eine leidenschaftliche Mama und glückliche Ehefrau. Im Sommer verbrachtet ihr immer diese Zeit in St. Gilgen, wo deine Eltern ja ein Haus hatten. Und im Winter wart ihr in St. Moritz, ihr wart im Sommer auch bei den Festspielen. Ihr wart auch in St. Moritz in diesem renommierten Corvilla-Club Mitglied. Und du hast auch ein bisschen was nebenbei gearbeitet, hast so eine eigene Kollektion gemacht mit Seidenblusen, Handtaschen und Schmuck und hast die 2-mal im Jahr so wie in so einer Art Showroom in deinem Londoner Haus verkauft.
Habe ich zusammen, das muss ich sagen, mit einer Freundin zusammen, die in Hongkong gelebt hat.
Ja, ihr habt auch in Hongkong ja produziert. Und 1985 hat dann dein Mann auch ein Haus in Marbella für seine Eltern, die noch in Peru lebten, gekauft und kam dann immer so ein bisschen seltener, auch nach St. Gilgen. Deutsch hat er nie gelernt, wollte das nicht so wirklich, fühlte sich dann nicht so wohl dann dort. Er verbrachte dann auch viel mehr Zeit lieber in Marbella. Und eure Ehe ist so ein bisschen diesem Alltag, ich würde sagen, ein kleines bisschen schlechter geworden. Es fühlte sich alles für dich ein bisschen eigenartig an. Und eines Tages, als er zum Tennis wollte, bist du ihm hinterhergefahren und hast dann bitter erfahren müssen, dass er eben eine Geliebte hat. Der ist dann zwar von dir rausgeschmissen worden, dann ist er mal wieder eingezogen. Dann ist es wieder vorbei gewesen. Du hast dann die Scheidung eingereicht 1987. Da warst du 39 Jahre alt. Euer Haus wurde verkauft. Du bist mit deinen Töchtern in eine andere Wohnung in London gezogen. Irgendwann hat er zwar die Dame doch verlassen und wollte wieder zu dir zurück. Aber du bist immer ganz hart geblieben. Natürlich warst du verletzt, nehme ich an. Aber hast du das jemals bereut, dass du da nicht so ein bisschen großzügiger warst? Also, ihr habt euch ja dann scheiden lassen. Er hat dann auch eine andere geheiratet. Würdest du nachträglich sagen, das hast du ein bisschen zu eng gesehen?
Nein, das muss man anders sehen, weil das ging über ein Jahr. Das Verhältnis hatte er schon und vorher. Ich habe es nur nicht gemerkt. Ich war ja auch busy, bin ausgegangen. Er war ja sehr viel auf Reisen, sehr viel in Schweden, weil er diese ganzen Kingdom-Deals gemacht hat für Morgan Guarantee, für die er gearbeitet hat. Und ich habe so meine Sachen getan. Ich hatte meine Kinder. Und als ich es dann gemerkt habe, dann ging das noch ein Jahr hin und her. Also das ist nichts, was ich so über den, wie sagt man, Kamm gebrochen habe. Ich habe mir das sehr gut überlegt, aber ich habe mir gedacht, mit 39 ist that all. Ich habe mir gesagt, das ist nicht genug in meinem Leben. Ich will auch noch leben. Und dann wurde eben, wie gesagt, das Haus verkauft. Wir haben uns den Erlös geteilt. Wir haben uns jeder eine Wohnung gekauft. Ich habe ihm eine Wohnung gefunden um die Ecke von mir. Und wir haben uns immer noch weiter gesehen. Ich müsste ein Buch drüber schreiben, weil die Leute würden das Buch nicht weglegen, weil sie sagen, and what happened next? Er wollte überhaupt nie weg. Nicht? Aber ich habe gesagt, nein, dazu bin ich zu jung, um das jetzt ein Leben lang noch so. Ich meine, unsere Ehe war dann auch nicht mehr so toll. Und ich glaube, daran trage ich auch Schuld, weil er war so ein Romantiker und Sex und das war alles immer alles sehr wichtig für mich ja auch. Aber irgendwo hat er das dann auch noch woanders gesucht und ich habe gesagt, nee, also das ist mit mir nicht. Und dann bin ich eben in diese Wohnung um die Ecke gezogen und für mich war das dann, das Haus verkaufen war fast so schlimm wie meine Ehe aufgeben, weil wir waren ja, das haben wir alles zusammen aufgebaut und zwar wirklich ein traumhaft schönes Haus. Und aber in dem Moment, wo ich meine Wohnung hatte, dann war auch schon wieder dieser neue Schritt, das war wie damals bei dem Mann aus Bielefeld, a new beginning. Und da bin ich da mit meinen Töchtern hingezogen. Ja, und dann wollte diese Frau natürlich wissen, and what about us? What about us? In dem Moment, wo er ausgezogen ist, wurde die Freundin auch ad acta gelegt.
Also war da nicht mehr spannend?
Ja, das war diese clandestine relationship. Und ich wollte auch nicht, dass er meine Kinder, unsere Kinder ihr vorstellt. Hat er dann auch nicht gemacht. Und ja, und dann ist er nach 2 Jahren ist er nach Madrid gezogen. Ich bin aber in London geblieben und wir hatten ein sehr gutes Verhältnis und keiner konnte verstehen, warum wir uns getrennt haben, weil wir haben uns trotzdem sehr viel gesehen. Aber irgendwo war was gebrochen und ich wollte dann auch noch mehr aus dem Leben haben.
Du hast ja dann nochmal Graphologie studiert, 3 Jahre lang.
Ja.
Also du hast richtig die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, ich lerne jetzt nochmal was. Und dann war ja 89 die offizielle Scheidung von deinem Mann. Hast du dich denn danach nochmal so richtig verliebt oder zumindest die Männer so ein bisschen in dein Leben gelassen oder war da so eine Türe zu?
Nein, absolut nicht. Ich habe schon kurz danach, ich bin dann auf eine, wie sagt man, ein Wellnessplatz gegangen in England und habe dort einen Mann kennengelernt, mit dem ich dann 3 Jahre zusammen war, der mich auf Händen getragen hat, der jeden Samstag meine Wohnung mit Blumen und Lebensmittel gefüllt hat und ein Supermann. Und wir hatten noch mal geplant, dass wir uns Ostern in Madrid sehen. Das Problem war, dass dieser Mann schon das 2. Jahr nach Madrid ging, um sein Spanisch aufzupolieren. Und das ging natürlich dann gar nicht. Ich bin mit den Kindern, dann habe ich den anderen Mann tagsüber gesehen und den David habe ich dann abends gesehen. Also das ist dann in die Hose gegangen. Und ja, mit dem, nein, ich war ja immer offen für neue Abenteuer. Und ich meine, die Zeit vor der Trennung, das wissen wahrscheinlich viele andere auch, ist die schwerste Zeit, bis du die Entscheidung triffst, ja, das mache ich jetzt, nicht? Das, und mit 2 kleinen Kindern war nicht einfach, nein, nein.
Und hast du bei deiner Männerwahl so ein ganz bestimmtes Männermuster oder warst du auch da sehr offen? Also ob jetzt vom Alter, ob jetzt vom Beruf oder von der Art des Mannes, am Aussehen oder bist du da sehr streng mit dir in eine Richtung?
Ich bin sehr streng, weil der erste Eindruck ist der wichtigste und für mich musste ein Mann immer sehr ästhetisch ausschauen, gut ausschauen. Das war schon mal ganz wichtig. Und dann kamen alle die anderen Dinge, die halt auch wichtig sind, nicht? Wie Sex und so weiter. Und ja, und dann habe ich 3 Jahre lang war ich mit einem Perser befreundet, mit dem ich ein absolutes Luxusleben gehabt mit Yacht und ich weiß nicht was und Haus in Cap d'Antibes und mit dem bin ich sehr viel gereist, gestartet im Winter und aber das war kein Mann für mich für die Zukunft und meine Töchter sind auch oft mit auf dem Boot gewesen, aber das war kein Mann für die Zukunft. Der war zu eigensinnig, er hatte auch 2 Töchter, zu verwöhnt von seiner Familie. Und also das ist dann auch nach 3 Jahren in die Binsen gegangen. Und dann traf ich in Portugal, hat mich ein Freund eingeladen auf ein Fest, Hot Havana Nights hieß das. Und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der war in, das war Out of Africa, genau. Und der hatte so ein Turban auf und so ein blaues, blitzblaues Gewand an. Da habe ich gesagt, oh Gott, der schaut ja super gut aus, aber leider viel zu jung. Er saß dann neben mir und was soll ich sagen? Wir haben uns ineinander verliebt. Er war 27, ich war 47. Und das große Problem ist, wie sage ich das meinen Kindern? Und weil meine Tochter war in Portugal an der Algarve mit der Tochter von dem, der mich eingeladen hat auf dieses Fest. Und dann sind wir zurückgeflogen mit der einen Tochter und habe ich gesagt, Selina, I met a guy. The problem is, he is very young. Und dann hat sie gesagt, but Mommy, as long as you're happy. Und so war das, dann war ich mit dem befreundet, eine Zeit lang, aber das ging auf die Dauer nicht, weil der war am Anfang seines Lebens und ich war schon 47 Jahre. Ich hatte wahnsinnige Hang-ups am Anfang. Das hat sich aber dann gelegt. Aber es war natürlich, wir waren am anderen Ende von einem Leben. Nicht? Also das ging dann, aber durch den habe ich ganz viele junge Leute kennengelernt, mit denen ich auch heute noch sehr befreundet bin. Also ein ganzer Freundeskreis, die ungefähr, weiß nicht, 15 bis 20 Jahre jünger sind, hatte dann auch noch, da war noch der eine oder andere auch in der Altersklasse. Und ich habe dann auch nie wieder in der älteren Kategorie geschaut, weil wenn man einmal das erlebt, dann will man auch nicht wirklich einen, das sollte ich eigentlich gar nicht sagen, keinen älteren Mann. Und
ja. Man fühlt sich ja auch als Frau, könnte ich mir vorstellen. Also ich hatte noch nie einen viel jüngeren Mann. Mein Mann ist 3 Jahre jünger wie ich. Das ist das Maximum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man ja auch noch mal sich selbst ganz neu erlebt.
Meine Freunde fanden das auch, die ja auch teilweise älter waren, da hat keiner irgendwas gesagt. Meine Eltern fanden ihn auch sehr nett. Meine Eltern waren sehr cool in dieser Beziehung. Und ja, so war das damals.
Die Fotografie wurde 1990 deine ganz große Leidenschaft. Und heute bist du eine renommierte Wildlife-Fotografin. An der Black and White School of Photography in London hast du damals Fotografie und Printing studiert. Und damit deine Berufung gefunden und dein großes Talent erkennen können. Wir sprechen auch gleich noch darüber. Aber vorher möchte ich noch deine zweite Leidenschaft ansprechen, nämlich die des Tanzens.
Ja.
Du machst mit einer Leidenschaft Salsa-Tanzen. Erzähl uns doch ein bisschen davon. Wo hat alles begonnen?
Ja, das hat begonnen in meinem Fitness. Und da war eine Frau, die hat Unterricht gegeben in Salsa. Aber da waren nie Männer, weil Männer sich ja blöd vorkommen. Und dann war das immer nur so Line-Dancing. Und dann irgendwann hat sie gesagt, das geht nicht mehr. Und sie haben sie, glaube ich, auch rausgeschmissen. Und ich war also ganz unglücklich. Sie hat gesagt, aber ich leite Bar Cuba. Das war 10 Minuten zu Fuß von mir, unten in einem unteren Geschoss. Und da bin ich dann hingegangen und habe Stunden genommen, weiß nicht, ein- oder zweimal in der Woche. Dann bin ich rausgewachsen aus dem Niveau und bin dann 3-mal in der Woche in Charing Cross Road oder überall habe ich im West End in London getanzt. Also da, nach 7 Jahren war ich dann eigentlich schon eine ganz gute Tänzerin. Und du gehst dann in diese Clubs, du kommst dann, wenn du gut tanzt, erst viel später, nicht? Weil die Klassen sind vor. Ich habe dann keine Klassen mehr genommen. Und dann stehst du halt und wirst aufgefordert zum Tanzen oder du forderst auf. Du schaust herum, wie tanzt der? Ah gut, der tanzt, also tanze ich mit dem. Und so ist es, vice versa. Und das habe ich über 12 Jahre gemacht, war auch auf Kongressen. Ich habe auch in Kuba getanzt und habe zwischendurch auch diese Shows fotografiert. Die kamen ja aus allen Herren Ländern, haben die Unterricht gegeben. Und da hatte man also den ganzen Tag verschiedene Klassen in Salsa, in Cha-Cha-Cha, in Bachata, in ich weiß nicht was, alle Latin Dances. Und das war meine große Leidenschaft. Und ich war dann, became very antisocial, weil ich, wenn ich gesagt habe, oh, ich habe immer getanzt, Sonntag, Montag und Mittwoch. Und wenn ich eine Einladung hatte, habe ich überlegt, habe ich mehr Spaß beim Tanzen oder bei der Party? Also hat das Tanzen immer den Vorrang bekommen. Und ich habe es absolut geliebt und habe dann, weiß nicht, bis 1 Uhr nachts getanzt. Dann bin ich nach Hause gefahren im Taxi. Und das ist ja auch ein unheimlicher Workout, ne? Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich vermisse es sehr.
Warum? Du kannst doch mit deinen 77 Jahren trotzdem noch tanzen.
Ja, aber wo denn? Jetzt bin ich in München. Ich musste dann aufhören, dann hatte ich eine Schulteroperation, dann hatte ich eine Rückenoperation. Dann bin ich ja auch weggezogen und ich bin dann noch einmal da gewesen im Club, habe auch viele meine Spezies dort getroffen. Aber jetzt bin ich nicht da und jetzt noch mal hier in München.
Hier gibt's sowas nicht.
Doch, das gibt's auch. Ich habe auch hier schon mal getanzt, da oben irgendwo bei Hertie. Aber es gibt ganz viele, das ist sehr en vogue hier. Ich habe auch in Hamburg auf einem Kongress getanzt. Es gibt ganz viele Leute, die hier tanzen. Ich habe im Grunde genommen nie hineingepasst, weil das sind so Gruppen, die sind, weiß nicht, mittlerweile 30 oder 40 Jahre jünger als ich. Und die gehen jeden Abend tanzen. Da wird nicht getrunken, sondern nur getanzt. Ich wünschte, meine Freunde wären so gewesen. Aber unter meinen Freunden, da gab es niemanden, der so tanzen kann. Weil du musst das ja lernen, nicht? Weil das ist ja ein Partnerwork. Und du musst wissen, was du tust, nicht? Sonst tanzt keiner mit dir. Und unter meinen Freunden habe ich dann niemanden. Aber wir tanzen alle in meiner ganzen Familie, tanzen wahnsinnig gern. Meine Mutter hat bis zum 80. oder 85. Lebensjahr, wir sind ja sehr viel auch in Acapulco gewesen, immer getanzt und war immer echt die Letzte auf der Tanzfläche. Meine Töchter tanzen sehr gerne und sehr gut. Aber ja, es ist leider, das war meine große Leidenschaft. Absolut.
Nun zurück zu deiner grandiosen Wildlife-Fotografie, mit der du ja inzwischen große Anerkennung findest. Deine Fotos der wilden Tiere berühren mich zutiefst, weil sie für mich nicht einfach nur ein Foto darstellen, sondern auch eine tiefe Verbindung und den großen Respekt für das Tier erspüren lassen. Aber wie kam es denn dazu? Weil nach deinem Fotografiestudium hast du ja erst mit Aufträgen für Porträts, Events und Hochzeiten als Profifotografin begonnen. Dann hast du Fotoreisen nach Kuba, Burma und Indien gemacht. Dann eben, wie du schon gerade erzähltest, diese lateinamerikanischen Tanzworkshops auch in aller Welt fotografiert. Und 2013 einen Raubvogel-Workshop für Fotografie gemacht, der dir auch so ein bisschen so eine neue Welt aufzeigte. 2015 hast du die einzigartige und einmalige Gelegenheit gehabt, an dem Workshop Surrealistische Reise für Aktfotos im Dali-Museum Figueres und im Dali-Privathaus sowie in der Gaudi-Architektur La Pedrera in Barcelona teilnehmen zu dürfen. Und 2016 hast du die Aktfotografie bei einem weiteren Workshop an ungewöhnlichen Plätzen wie der Alhambra in Granada und der Stierkampfarena in Ronda fortgeführt. Das Ergebnis dieser Arbeiten konnte man in ersten Ausstellungen unter anderem in London und in Barcelona bestaunen. Welche Begegnung oder welches Erlebnis hat dich denn in diese Welt der Wildlife-Fotografie, also die der wilden Tiere meist in Afrika, geführt, wo du dann deine wahre Berufung und dein Talent entdeckt hast? Gab es da so eine Initialzündung?
Ja, an diesem einen Tag, wo ich die Raubvögel fotografiert habe, da war ich begeistert von dem Mann, weil der hat seine Kamera gar nicht rausgenommen. Nicht so, wie ich auf anderen Reisen war, in Indien und so weiter, wo der Mann, der die Reise leitet, immer in der ersten Dicke und fett in der ersten Reihe gestanden ist und man konnte kaum was fotografieren. Und dieser Mann hat das war ein One-Day-Workshop, mit dem habe ich mich dann angefreundet und der hat, ist ja schon lange her, gab's noch nicht viele Leute, die solche Reisen organisierte, aber er war ein sehr guter Fotograf und hat eine Reise nach Alaska für die Braunbären organisiert. Da bin ich mitgefahren und dann waren wir auch in Südafrika in Simanga, wo ich auch nachts in einem Untergrund auch fotografiert habe an einer Wasserstelle. Und da habe ich dann wieder jemanden kennengelernt, einen Südafrikaner. Und dann seitdem, weil dieser Freund von mir, der erste, bat dann nicht viele Reisen an. Und dann habe ich zwischendurch, bin ich noch mit einer anderen Gruppe in Borneo und ich weiß nicht, wo ich überall gewesen bin, habe ich mich denen angeschlossen und reise seit 7 Jahren nur noch mit denen. Also der eine hat jetzt gerade, es gibt ja die Oscars der Wildlife Photographers in dem Natural History Museum in London, wo dieses Jahr zum Beispiel 63.326 Teilnehmer sind für 100 Fotos, die dann im Natural History Museum sind. Ich habe sie mir gerade letzte Woche angeschaut und mein Freund, mit dem ich reise, hat von diesen 63.000 das Top-Foto und der ist, he is this year the Wildlife Photographer of the Year. Und ich partizipiere jedes Jahr, einer der wenigen Competitions, die ich mitmache. Ich bin immer mit ein oder zwei Fotos unter den letzten 2000 von weiß nicht, 63.000. Aber ich schaffe es nie für die letzten 100. Ich werde es auch nicht schaffen, werde es wahrscheinlich auch nie schaffen. Aber ich habe meine Fotos schon wieder eingereicht für nächstes Jahr. Mal sehen, was passiert. Aber you have to try.
Doch schön, wenn man noch Träume hat.
Ja, genau. Und ich reise sehr viel. Ich war dieses Jahr 3 Monate mehr oder weniger in Afrika. Ich war in Tansania, in Kenia 2-mal, in Südafrika. Jetzt Anfang Februar fahre ich wieder los, wieder nach Afrika zu 3 verschiedenen Plätzen. Die gleichen, wo ich war. Leute fragen immer, warum fährst du immer zu denselben Plätzen? Weil, ja, es ist ja jeder Tag anders, nicht? Jede Reise ist anders. Und da ist dieser berühmte Elefant, der meist fotografierte Elefant Craig, der jetzt 53 Jahre alt ist. Und ich hoffe, er wird noch leben, weil er ist an seinen letzten 10 angekommen. 6 Gebisse kriegen sie. Und wenn das vorbei ist, dann verhungern sie. Also so ist diese Situation. Aber das ist meine große Leidenschaft, sind Tiere. Ich war immer sehr tierlieb und ich mache so im Jahr, weiß nicht, 80.000 Fotos, die ich dann auch bearbeiten muss. Also das Aufnehmen ist sehr viel einfacher als die Bearbeitung nachher. Und wie gesagt, ich habe ja gerade eine Ausstellung im Herrenclub und die geht seit September und sollte jetzt bis Weihnachten gehen, ist aber... Man hat mich gefragt, ob ich die Bilder auch noch bis Ende Januar lassen kann, habe ich gemacht. Ist eine wirklich schöne Ausstellung, du hast sie gesehen. Und
ja, leider, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, wird es schon
vorbei sein.
Ende Februar sein oder vielleicht auch Ende März erst. Und dann wird es schon vorbei sein. Aber ich denke, dass die Menschen deinen Fotos sicherlich auch über Bildbände und andere Dinge begegnen können.
Ja, und ich bin natürlich auch sehr aktiv auf Instagram. Ne? Ich poste alle 3 Tage, 4 Tage, poste ich ein Bild. Und das ist so my Shop-Window.
Ja. Aber nochmal zu dieser Faszination Fotografie der wilden Tiere. Ich fotografiere ja auch leidenschaftlich gerne und war vor 3 Jahren auf einer Safari in Kenia. Aber ich tat mir schon sehr schwer vom Jeep aus, ich hatte natürlich auch kein entsprechendes Teleobjektiv dabei, mal irgendwie ein bisschen näher an so ein Tier ranzukommen. Und wenn ich deine Fotos sehe, dann denkt man zumindest, dass du auch mal den Jeep verlassen hast. Also ich wäre vor Angst gestorben. Du musst doch raus aus deinem Jeep oder bist du immer in Sicherheit?
Naja, das kommt ganz drauf an. Wenn du in dem Nationalpark bist, dann darfst du nicht aussteigen, außer es ist gar kein anderer da, dann steigen wir aus. Aber wir haben alle mittlerweile, also die mit mir reisen, haben Kameras, die wir mit einem Monopod, ich weiß, mit einem Stativ, eine Kamera unten, die ganz am Boden ist und wir mit einer Remote Control die Fotos machen, weil man will ja von unten hinauf fotografieren, nicht von oben hinunter. Ne? Und das haben wir mittlerweile.
Aber die musst du ja auch erstmal hinstellen. Auch wenn du
ja,
die mit selbst auch
ja,
wenn du
die
mit
ist ja festgehalten an so einem Stock und die halte ich dann aus dem Jeep raus. Ne? Und da ist, man hat ja jetzt heute, siehst du das Bild, du kannst ja diese Klappe rausmachen, dann sehe ich, es ist schwierig, man muss es lernen. Und dann drücke ich halt auf die Remote Control und dann macht die Kamera die Fotos. Also ich reise mit 23 Kilo Handgepäck. Ich kann natürlich nur noch Business Class fliegen, weil sonst geht das nicht, weil ich nichts einchecke, was ich brauche. Nur Sachen, wo ich doppelt habe. Ich reise mit 4 Kameras, mit ich weiß nicht wie viel Linsen. Also es sind 23 Kilo, nur Foto-Equipment.
Kannst nicht mehr viel Mode mitnehmen, nicht mehr viele Outfits.
Ich brauche keine viele Mode, weil ich brauche nur ein paar Hosen, Shirts und ja, mehr brauche ich nicht. Ne? Das ist ja ist keine Modenschau, sondern das ist... Ja.
Ja, ja, ich habe jetzt gedacht, du bist ja dann vielleicht, aber vielleicht täusche ich mich auch, dann abends in diesen schönen Lodges,
wo man dann auch mal was Schickes zu essen kriegt. Nein, nein, nein. Manchmal ziehen wir uns gar nicht um. Meistens ziehen wir nicht um, weil wir sind ja den ganzen Tag, das geht ja um 5 Uhr früh los, ne? Um 6 sitzen wir im Jeep. Bis um 11, dann ist das Licht nicht mehr gut genug. Dann hat man Zeit bis um 4. Nicht? Da tust du Fotos aufladen oder ich weiß nicht, oder auch ein bisschen schlafen. Und dann bist du noch mal bis Sonnenuntergang, bist du noch mal draußen. Und dann um 9 bist du im Bett. Nicht? Also von nix. Und wenn Leute mir sagen, du fährst nach Kenia, ach, da musst du so und so besuchen. Da habe ich gesagt, du, ich kann niemanden besuchen, weil ich bin mit meiner kleinen Gruppe. Ich arbeite.
Aber also kein Urlaub.
Ich bin selig, dass ich das habe, weil das ist meine große Leidenschaft.
Aber wie psychisch anstrengend ist die Wildlife-Fotografie für dich? Und welche Risiken und Opfer bist du bereit, für ein Foto einzugehen? Also musst du dich auch manchmal so ein bisschen am Riemen reißen, dass du jetzt zum Beispiel nicht sagst, ach, aber wenn ich jetzt dahin gehen würde, dann könnte ich vielleicht noch ein besseres Foto machen. Also wie bewusst bist du dir, dass es eben Wildlife-Fotografie ist?
Ja, das ist so eine Sache. Also ich meine, Ich bin schon 10 Meter vor einem Braunbären gestanden, das war ganz in Alaska, der auf mich zukam. Und ich bin auf so einem Schemel gesessen und mit meiner langen Linse und habe gar nicht gemerkt, dass der plötzlich war vor meiner Linse war alles braun und ich schaue hinauf und der steht über mir haushoch. In dem Moment, ich habe ihn angeschaut, er hat mich angeschaut und nach, 15 Sekunden ist er weg, weil er wollte ja die Lachse fressen und nicht mich. Ich hatte natürlich jemanden hinter mir, der mit einem Pepperspray eingegriffen hätte. Aber da war gar nicht, wenn man ruhig bleibt, dann passiert gar nichts, weil ein Tier spürt sofort, wenn du nervös bist. Und das Allerschlimmste ist, wenn du wegläufst. Nicht? Du bleibst sitzen und so hatte ich auch in diesem Jahr einen jungen Bullen, einen Elefanten, wo wir auch ausgestiegen sind und der auf uns zugelaufen ist. Aber du willst dann eben noch dieses letzte Foto machen, nicht? Und nimmst da schon einiges in Kauf. Aber da ist der Adrenalinspiegel so hoch, dass du, ja, da einfach bleibst, aber dann holt dich irgendjemand, der auf dem Jeep fährt, der zieht dich dann am Hemd zurück und sagt, get into the Jeep. Nein? Aber es ist, ja, ich war ja überall. Letztes Jahr war ich in Chile und habe die Pumas fotografiert und da geht's wirklich auf und ab mit 12 Kilo auf dem Rücken und den Pumas hinterher. Nicht? Und das ist etwas, was ich in meinem Alter, glaube ich, jetzt nicht mehr machen kann, weil ich habe da furchtbar trainiert und leide noch unter den Folgen mit Rückenschmerzen und so weiter. Also ich glaube, Unterwasserfotografie mit in den Falklandinseln und ich war ja überall, nicht? In Japan. Ich habe die Kraniche im Schnee und die Schneeaffen fotografiert, die dalmatinischen Pelikane in Griechenland, die Vogelpracht in Costa Rica, die Vielfältigkeit der Affen in Borneo und in den letzten Jahren bin ich eigentlich mehr jetzt in Afrika und da sitze ich im Jeep und habe meine 4 Kameras neben mir liegen. Mit jeder hat eine andere Linse drauf und das geht ganz gut, nicht? Das geht ganz gut. Aber so Reisen, wo ich das Gepäck auf dem Rückrücken da, dazu bin ich, muss ich leider.
Könnte man sich nicht da so einen Assistenten mitnehmen?
Weißt du, wie viele Leute mit mir reisen wollen und sagen, oh, can I carry your bags?
Naja, ich meine einen wirklichen Assistenten.
Nein, 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 das geht gar nicht, weil ich ja auch im Jeep eine Reihe, wir haben immer eine Reihe für uns selber. Das ist nicht auf jeder Safari, aber wir reisen nur so, dass 3 im Jeep sitzen, jeder hat eine ganze Reihe. Dann liegen die Kameras alle neben mir und es ist ja dann wie im Kino, nicht wie ein Film, der vor dir abläuft und du nimmst dann mal die Kamera Und das geht eigentlich ganz gut. Das ist auch nicht so anspruchsvoll.
Ja, ja.
Weil ich, wie gesagt, es ist anstrengend, aber es ist machbar.
Hast du denn Angst vor dem Tod?
Habe ich Angst vor dem Tod? Nein. Nein, nicht wirklich. Ich möchte natürlich noch viel leben, weil etwas, was wir nicht angesprochen haben, sind meine 5 Enkelkinder. Mein Haus in Spanien, wo meine Tochter mit 2 Enkelkindern lebt. Eine, die ist gestern 7 Jahre alt geworden und die andere ist 22 Monate. Die wohnen ganz dort, was natürlich ein Traum für mich ist in Südspanien. Die andere lebt zwischen Portugal und Kapstadt. Und meine Familie, meine Töchter, Schwiegersohn und meine Enkelkinder sind meine andere Freude. Und wir sehen uns auch viel, relativ viel, soweit das die Distanz ermöglicht. Aber da eine ganz in Spanien lebt, sehe ich sie halt doch schon 5 Monate im Jahr, weil ich doch 5 Monate da bin. Und das ist meine große Freude. Also mir geht es rundum gut. Sterben, ja, du fragst mich über das Sterben. Ja, wenn ich so in der Welt rumschaue, was so alles passiert, dann denke ich mir manchmal, meine Güte, gut, dass ich schon so alt bin. Und das, und wie wird das mit meinen Kindern und den Enkelkindern, was für ein Leben werden die vor sich haben? Ich sehe der Sache ganz gelassen hin, solange ich gesund bin. Meine größte Sorge ist, dass ich krank werde, im Rollstuhl bin. Das wäre für mich das Allerärgste. Ich bin auch sehr für Sterbehilfe, wenn nur jeder das in Anspruch nehmen könnte.
Die Kessler-Zwillinge haben es ja gerade getan.
Ich finde es fabelhaft und ich finde, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, über sein Leben zu entscheiden, wie du willst. Und nicht irgendein Politiker dir sagt, nein, das geht gar nicht und Human Rights und Pro-Life People. Ich würde es sehr befürworten, dass jeder das mit seinem Leben machen kann, was er will. Und wenn das Leben nicht mehr Schönes, dass man abdankt.
Ne? Also du meinst, dass es auch gar nicht unbedingt etwas mit einer schweren Krankheit zu tun haben muss, sondern wenn du einfach sagst, der Mensch möchte einfach nicht mehr leben.
Ja. Ich meine, wenn man ein gewisses, ich meine, das sagst du nicht, wenn du 60 bist, aber sagen wir mal, wenn man 85 oder 90 ist und dann kommen ja schon die Probleme, wenn nicht schon früher. Dass du dann sagst, zu deinen Kindern sagen, ich habe es oft mit meinen Töchtern besprochen, heute sagen sie, sie könnten das total verstehen. Ne? Man ist dann eine Belastung, vor allem eine Belastung für einen selbst. Nicht? Und wenn man die Möglichkeit hätte, dass man nicht in die Schweiz fahren muss, schon, ich habe ja 44 Jahre in London gelebt und ich weiß, wie viele Leute schwerst krank sind, und dann schon 3 Jahre vorher in die Schweiz zu Dignitas fahren, weil sie sonst die Spritze sich den Hahn nicht aufmachen können. Ne? Deswegen fahren die schon 3 Jahre vorher, wenn sie noch leben könnten. Ne? Also das müsste abgeschafft werden und ich bin absolut dafür, dass jeder über sein Leben entscheiden kann.
Eigentlich heißt du ja Michu Freifrau von Beschwitz. Das Freifrau lässt du aber meist unter den Tisch fallen. Empfindest du deinen Titel, besonders vielleicht in deinem Beruf, als Hindernis? Oder siehst du auch manchmal Vorteile darin?
Naja, ich benutze hier meinen Titel nicht. Das ist ja, der Freifrau ist ein Teil meines Namens. Im Pass steht das immer sehr mühsam, weil das ist so ein langer Name. Und aber es ist ein Teil des Namens. Ich mache nicht sehr viel davon Gebrauch. Nicht gut, es ist schon schön, wenn du einen Titel hast, mit dem du geboren bist. Nicht, es tut dich in eine gewisse Klasse von Menschen. Aber ich bin da jetzt nicht so. Also wenn ich irgendwo einen Termin mache beim Friseur oder irgendwo, dann bin ich Frau von Beschwitz. Ja. Nicht, also ich mache da kein großes Tamtam drum.
Das heißt, du hast, als du geheiratet hast, gar nicht den Namen deines Mannes
angenommen.
Nein,
ich habe schon den Namen meines Mannes angenommen, aber nach der Scheidung habe ich wieder mein Mädchen angenommen.
Machst du denn eigentlich auch mit deinen Töchtern und Enkeln Urlaub in Afrika und lässt die Kamera sozusagen in der Lodge?
Ja, es ist jetzt, wir fahren nächste Weihnachten. Ich habe gesagt, ich nehme euch alle, also mein Schwiegersohn, ich habe im Moment nur einen, der ist in Südafrika aufgewachsen und die leben ja auch jetzt, das ganze letzte Jahr haben ein Haus in Kapstadt gebaut. Ich habe gesagt, zum 80. Geburtstag nehme ich meine ganze Familie, 9 oder 10 Personen, auf eine Safari nach Afrika. Und dann haben meine Töchter gesagt, aber Mami, why not earlier? Und da haben sie total recht. Und jetzt im kommenden Weihnachten fahren wir nach Südafrika, eine Woche in eine Safari mit den Kindern. Das muss natürlich etwas sein, was für die Kinder und das ist jetzt keine Reise, keine Fotoreise für mich. Ne? Vielleicht nehme ich eine Kamera mit, 2 Linsen und sonst nichts. Es ist ein Familienurlaub, wo, ich meine, der Altersunterschied wird sein zwischen 12 und 3 Jahren. Also es muss jedem recht gemacht werden. Und dann sind wir eine Woche da und dann fahren wir noch in das Haus meiner Tochter und Schwiegersohn nach Kapstadt und machen, da kann man ja wahnsinnig viele Reisen machen, machen wir so Tagestouren. Whale Watching und die nach Stellenbosch, die Weinregion anschauen und lauter so Sachen kann man ganz viel machen. Und eine Safari kann ich allen nur empfehlen. Ich bin auch mit meinen Töchtern, vor vielen Jahren war ich auch in Afrika und habe eine Safari gemacht und davon träumen sie heute noch. Das ist wirklich die schönste Reise, die man machen kann. Also
kann ich auch sehr
an der Beach liegen, das kann jeder, aber so eine in der Nähe von Tieren, das ist einmalig.
Und das, ich meine, es ist wahnsinnig teuer, aber ich finde, es ist so once in a lifetime. Ich habe auch Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich mal in Ruanda sein durfte, bei den Gorillas.
Ja, bei den Gorillas, ja.
Und also ich muss sagen, ich sehe das auch wie deine Töchter, man kann es einfach nie mehr wieder vergessen. Auch die Kenia-Reise, es ist so etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und da muss man halt ein bisschen drauf sparen, aber ich kann es auch jedem nur empfehlen. Du hast gerade und auch vorhin immer wieder mal, wenn du sagtest, ich habe meiner Tochter gesagt oder meine Tochter hat mir gesagt, da hast du das auf Englisch gemacht. Hast du gar nicht mit deinen Kindern auf Deutsch gesprochen?
Doch, ich habe ganz am Anfang habe ich mit ihnen in Deutsch gesprochen. Und aber zu Hause haben wir natürlich nur Englisch gesprochen, weil mein Mann eigentlich nie Deutsch gelernt hat. In dem Moment, wo sie in London in die Schule gegangen sind, haben sie immer mehr in Englisch geantwortet. Und das ist allgemein so. Wenn du zu Hause nicht Deutsch sprichst, sprechen die Kinder die Sprache des Landes. Und so war es. Und ich spreche eigentlich 99% der Zeit Englisch mit ihnen. Mit meinen Enkelkindern habe ich schon aufgegeben, Deutsch zu sprechen. Weil wenn sie etwas älter werden, dann hat man keine Konversation. Dann sage ich meiner Enkelin, die ist jetzt 11,5, irgendwas in Englisch und dann sagt sie, what, Mino, die nennen mich Mino, what did you say? Und dann ist keine Konversation. Also spreche ich mit denen allen Englisch. Aber meine Töchter sprechen fließend Spanisch, vor allem die, die in Spanien lebt, und sprechen auch Deutsch ganz gut, sprechen Französisch. Meine andere Tochter jetzt lernt Portugiesisch. Ich spreche Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Liebe Spanisch zu sprechen. Ich bin kein großer Freund von der portugiesischen Sprache, aber muss ich ja auch nicht lernen. Nicht? Aber meine kleinen Enkel, die sprechen Portugiesisch.
Haben denn deine Töchter dein Talent geerbt? Fotografiert da auch eine?
Nein, keiner fotografiert, aber sind beide sehr talentiert. Meine jüngere Tochter ist Malerin und hat auch gerade eine Ausstellung in London. Da waren wir letzte Woche. Und die ist seit 12 Jahren an eine Galerie in London angeschlossen und hat auch letztes Jahr eine Ausstellung in Berlin und macht also ganz tolle Sachen.
Unter welchem Namen arbeitet sie?
Sie arbeitet noch unter ihrem Mädchennamen Selina Teague, also T-E-A-G-U-E. Und jetzt heißt sie St. George, verheiratet seit vielen Jahren. Und meine andere Tochter Vanessa Die ist auch künstlerisch veranlagt, aber hat das nicht so ausgeübt. Die hat 10 Jahre mit einer Freundin eine Events Company gehabt, erst für Kinderpartys, aber das sind solche sehr upmarket, nicht so wie man zu Hause hat. Und
also diese Partys, die ganz viel Geld kosten.
Ja, bis zu 50.000 Pfund haben die damals gekostet. Das sind schon viele Jahre her. Und das waren immer Theme-Partys, nicht? Das war mal, ich weiß nicht, irgendwelche, ich kenne mich jetzt gar nicht mehr
Cinderella
so aus.
Cinderella-Party.
Ja, genau. Also super. Oder? Und ich habe die dann fotografiert. Das war für mich sehr schön, weil ich dann immer ein Teil der Sache war und gesehen habe, was sie gemacht hat. Aber das macht sie jetzt nicht mehr. Sie ist ja, lebt ja jetzt in Spanien, hat aber einige Jahre mit dem Vater ihres älteren Kindes in der Modebranche gearbeitet. Sehr schöne Caravana heißt das. Beach-Sachen, aber richtig, richtig schön und teuer. Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig. Und jetzt versucht sie, was Neues aufzubauen. Aber mittlerweile hat sie ja noch ein zweites Kind gekriegt. Die ist jetzt 23 Monate. Und sie kümmert sich jetzt, sie lebt in unserem Haus in Spanien und ist natürlich wie die meisten Mütter Taxiunternehmen, nicht? Hinfahren, abholen, Tennis, nicht Rugby, aber alle Sportarten, Kunstschule und so weiter. Und aber sie will jetzt für sich was Neues aufbauen. Aber es ist alles nicht so einfach in der heutigen Zeit.
Aber da du ja auch oft dort unten bist, siehst du sie wahrscheinlich.
Ich sehe sie viel, weil ich verbringe ja mindestens 5 Monate im Jahr in Spanien. Und da ist sie. Und das ist natürlich für mich ein Traum, dass die im Haus leben mit den 2 Kindern. Die eine ist 7 und die andere ist, wie gesagt, 22, mittlerweile 23 Monate. Ein Traum.
Und wie nah sind dir deine Enkel?
Sehr, sehr. Vor allem diese, weil ich so viel sehe. Die anderen leben ja zwischen Portugal und letztes Jahr waren sie ein Jahr in Kapstadt. Jetzt gehen sie auch wieder im Januar nach Kapstadt nochmal für einen Term. Und dann müssen sie ihr Haus aufbauen in Portugal. Und die sehe ich halt im Sommer, jetzt wieder zu Weihnachten. Und ich liebe meine Enkelkinder, meine Töchter. Das ist wirklich mein ganzes Glück.
Dein Ex-Mann und Vater deiner Töchter ist während der Corona-Pandemie an dem Virus gestorben. Hast du denn bis zu seinem Tod noch Kontakt zu ihm gehabt?
Ganz viel Kontakt, weil wir sind ja in Soto Grande und er hat in Marbella gewohnt und wir waren ganz, ganz innig. Wir haben uns dauernd gesehen und es war eine Tragik, dass er gestorben ist, weil er war ein Mann, der war gerade 80 geworden, aber sowas von super fit, sehr sportlich. Und der hat sich angesteckt bei einer Person und 5 Wochen später war er tot. Da gab es 2021 noch keine Impfung in Spanien. Und ich habe immer gesagt, sei vorsichtig, geh nicht aus. Aber er ist immer sehr gerne ausgegangen und Partys und so weiter. Und ja, es hat ihn dann erwischt.
Würdest du sagen, dass die Liebe zu ihm eigentlich nie gestorben ist?
Nein, die ist nie gestorben.
Meine letzte Frage an dich wäre, ob du noch Träume hast. Also wirklich etwas, was du so gerne noch machen oder erreichen möchtest. Und ob es etwas in deinem Leben gibt, was du loslassen möchtest.
Ich bin eigentlich mehr oder weniger wunschlos glücklich. Es klingt ein bisschen blöd, aber ich habe alles. Ich habe wunderbare Töchter, mit denen ich mich gut verstehe, meine Enkel. Ich habe Geld, um das zu machen, was ich machen möchte, weil diese Reisen sind sehr teuer. Ich bin, touch wood, eigentlich ganz gesund. Also so far, so good.
Und loslassen?
Na, ich wüsste nicht, was ich loslassen soll.
Das hätte sein können, dass du irgendetwas an dir, irgendeine Eigenschaft oder eine Schwäche oder irgendetwas, wo du
weißt
sagst...
Weißt du, in meinem Alter ändern sich die Menschen nicht mehr. Das, was ich Ja, ich wüsste nicht, was ich jetzt ändern würde.
Ja, liebe Michu, dann danke ich dir vielmals für dieses wahnsinnig schöne Gespräch, welches sicherlich allen Zuhörern Mut macht, ihre Leidenschaft zu leben, egal wie alt man ist. Denn es ist nie zu spät, etwas Neues zu beginnen oder etwas zu verändern.
Ja, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, dass man fit bleibt im Alter. Und ich sehe das bei manchen Freunden, die über 80 sind, die sind super fit. Und manchen, die sind nicht fit, die auch nichts für sich getan haben. Du musst geistig fit bleiben und körperlich fit bleiben, dann ist schon gut. Ich meine, du hast dein DNA, spielt natürlich eine große Rolle. Dann hast du schon viel gewonnen, nicht? Und und ein positives Denken. Das ist so meine. Aber es ist leicht für mich zu sagen, weil es geht mir gut. Nicht? Ich meine, wenn ich in einer anderen Situation wäre, wäre ich wahrscheinlich auch anders. Aber mir geht's ja gut. Ich bin auf der Sonnenseite dieser Welt. Liege ich auf der Sonnenseite? Also what more can you ask for?
Ja, dann danke ich dir sehr.
Gut, danke fürs Gespräch.